Dann herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe des Podcasts Meetup München. Heute ist der Thorsten bei uns zu Gast. Der hat unter anderem einen E-Girl-Podcast und ist damit jetzt auch schon über 100 Folgen. Ob die 100, Folge 100 schon rausgekommen ist, wird er uns dann nachher selber erzählen. Aber ja, ich gebe einfach mal an dich weiter. Leg los.
Ja, danke, Andi. Schön, dass ich auch mal was hier beim Meetup über meinen E-Government-Podcast erzählen kann. Subtitle ist ja erfolgreich in der Nische und das möchte ich euch jetzt mal hier zeigen. Natürlich ohne Zahlen belegt, aber das können wir hinterher nochmal besprechen. Aber fangen wir einfach mal an. Wir haben hier einiges vor. Kurzer Überblick. Ich stelle mich kurz vor, mache eine Historie, was gelaufen ist, warum überhaupt das Thema E-Government als Podcast, werde ich auch nochmal erzählen, wie ich überhaupt an Gesprächspartnerinnen rankomme, welche Herausforderungen da bestehen. Dann erzähle ich noch ein bisschen was über den Podcast und dann ist ja auch schon groß angekündigt worden, dass ich was zu einem Spin-Off sage. Ist inzwischen auch schon über fast 2 Jahre altes Spin-Off, da erzähle ich noch ein bisschen was zu. Und ich habe vor einiger Zeit auch ein Podcast-Label aufgesetzt. Label ist immer so hochtrabend, aber ich habe einfach mal alle meine Podcasts unter einem Dach zusammengefasst. Das kommt später. Und dann üblich die Kontaktdaten, wo ihr mich erreichen könnt. Ja, ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Thorsten Frenzel. Jetzt hier im Bild eingeblendet, weil irgendwie in der Aufnahme ist mein Videobild nicht mit drin. Ich bin 46, ich bin Vater, Podcaster und Nerd. Bin E-Government-Experte. Experte ist man ja eigentlich immer erst, wenn man so bezeichnet wird. Also ich bin mehrfach inzwischen so bezeichnet worden, also kann ich das mit Fug und Recht jetzt auch hier sagen. Ich bin Mitarbeiter eines kommunalen Softwareherstellers und IT-Dienstleisters. Und ich habe auch noch ein paar andere Hobbys, also außer Podcasten, und zwar ist das Bogenschießen und Kochen. Und wie gesagt, ich habe da ein kleines Label, was Podcast Funkhaus heißt. Aber fangen wir mal an mit der Geschichte des E-Government-Podcasts, wie der Andi vorhin schon eingeführt hat. Feiere ich mit meinen Podcast-Partnern und Kollegen die 100. Folge. Und ja, interessant ist, ihr kennt es vielleicht, Bits und so hat das auch schon mal so gemacht, die Folge 100 später rausgebracht, als sie überhaupt stattgefunden hat. Ich habe tatsächlich schon die 103. Folge veröffentlicht, aber die 100, die zeichnen wir jetzt diese Woche auf und liefern die nach. Angefangen hat das ganze Thema E-Government-Podcast mit der Folge 1 am 17.12.2014 mit dem Thema, was ist E-Government? Also da sind wir da eingestiegen. Und wie ihr alle wisst, es gibt auch immer eine Nullnummer, die zählt ja nicht so wirklich mit. Die ist vom 11.11.2014 erschienen. Inzwischen sind es 100 Folgen. Die Community, die wächst stetig. Also ich sehe das auch ganz deutlich an den Abrufzahlen und auch an meinen Twitter-Followern. Also da vergeht kein Tag, wo auf Twitter nicht mindestens ein neuer Follower dazukommt und erstaunlicherweise wenig Bots. Und wachsende Bekanntheit ist inzwischen auch so, dass ich in meinem Job auf den E-Government-Podcast angesprochen werde, weil auch ich habe da inzwischen ein bisschen Bekanntheit erlangt zum Thema E-Government. Und warum beschäftige ich mich überhaupt mit dem Thema E-Government und warum bringe ich das überhaupt in so einen Podcast, in so eine Podcast-Form? Ich bin seit über 10 Jahren mit dem Thema E-Government unterwegs. Also ich beschäftige mich damit, arbeite, wie gesagt, bei so einem IT-Dienstleister und interessiere mich auch am Rande so für das Thema E-Government. Damals, als ich angefangen habe, ich bin jetzt im 8. Jahr, das sind jetzt fast 8 Jahre, da gab es kaum was zum Thema Podcast. Es gab so ein paar einzelne Podcasts, die sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Die kamen aber so ein bisschen so aus der Beraterecke. Es gab auf jeden Fall nichts für die breite Masse. Also die breite Masse bezeichne ich hier als die Behörden, die Sachbearbeiterinnen und die Bürgerinnen. Also der Podcast ist tatsächlich, auch wenn manche Folgen sehr, sehr technisch und nerdig sind, ist der Podcast eigentlich angelegt, dass man der breit verstehen kann. Generell gab es damals, als ich angefangen habe, sehr, sehr wenig öffentliche Infos zum Thema E-Government. Also das war echt schwierig, da überhaupt Infos zu kriegen. Wie gesagt, als Podcast gab es fast nichts und auch textlicher Natur eher wenig. Es gab mal ein paar versprengte Blogger, die sind eher bei der ersten E-Government-Bubble so Anfang der 2000er entstanden, aber dann auch alle wieder eingeschlafen. Und außerdem ist das Thema E-Government ein mega interessantes Thema. Und ich überschreibe auch gern meinen Podcast oder überhaupt meine Podcasts mit dem Thema Thorsten lernt, weil in jeder Folge lerne ich was dazu. Und wenn ich mich in einem Thema nicht auskenne, lade ich mir einfach die passenden Leute dazu ein und lass mir von denen was dazu erzählen. Wie finde ich denn jetzt eigentlich diese Gesprächspartnerinnen, die mir irgendwas erzählen über bestimmte Themen aus dem Bereich E-Government? Das war ganz am Anfang an echt ein großes Problem. Da gab es mal einen Bundes-CIO, den habe ich persönlich angesprochen, weil ich mit dem quasi eine ganze Woche auf der CeBIT verbracht habe und den tagtäglich gesehen habe. Und da sagt er ganz einfach so lapidar, ja, für sowas habe ich keine Zeit. Der aktuelle CIO des Bundes, der zufälligerweise so heißt wie ein uns sehr wohlbekannter Podcaster aus Berlin, der hat jetzt einen eigenen Podcast. Da macht der Bundes-CIO einen eigenen Podcast über E-Government und ganz speziell auch über das Online-Zugangsgesetz. Das Podcasting wurde damals nicht so wirklich ernst genommen. Wir kennen das von den Bloggerinnen und Bloggern, weil Podcaster sind keine Journalisten. Blogger sind auch keine Journalisten und das ist alles nicht seriös. Und daran hatte ich am Anfang echt zu knaubeln, aber inzwischen hat sich das alles gelegt. Inzwischen habe ich ein großes persönliches Netzwerk, auf das ich ganz gut zugreifen kann und da immer wieder interessante Gesprächspartner und Partnerinnen finde. Der Podcast ist bekannt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich als Podcaster bin auch bekannt in diesem Bereich. Podcasting ist generell ein Mainstream-Thema, das hatten wir hier auch schon öfter im Meetup, dass wir das manchmal gut und manchmal nicht so gut finden. Natürlich ist mein Podcast nicht so eine Hochglanzproduktion wie von den einschlägigen Radio- und Fernsehhäusern, die dann auf Spotify und Co. veröffentlichen. Es gibt immer mehr Podcasts, die sich mit dem Thema E-Government beschäftigen und allem, was irgendwie mit der Verwaltungsdigitalisierung zu tun haben. Und mein Podcast, irgendwie treiben wir uns gegenseitig an. Es gibt immer Themen, die irgendeiner von uns behandelt. Manche leben auch so vor sich hin, ohne zu gucken, was es noch für Podcasts gibt. Aber das kennt ihr wahrscheinlich auch alle von euren Podcast-Projekten, die ihr so habt. Das Interesse an dem Thema E-Government ist inzwischen auch sehr, sehr stark gestiegen. Deswegen macht es mir auch echt leicht, hier Gesprächspartner zu finden. Es ist derzeit sogar so, dass ich terminliche Probleme bekomme. Ich könnte in der Woche 2-3 Podcasts aufnehmen. Aber ich habe mir geschworen, diese Taktzahl von einem Podcast pro Woche wieder ein bisschen runterzuschrauben, weil man hat ja noch Familie nebenher, eigentlich hauptsächlich. Und da kann ich nicht die ganze Zeit mit Podcasting verwenden. Inzwischen kriege ich auch Initiativanfragen von potenziellen Gästen, die tatsächlich mir schreiben und über die üblichen Agenturen, ihr kennt die auch, die dann anschreiben und sagen, wir hätten hier Produkt XY, magst du da nicht mal drüber sprechen mit unserem CEO oder unserem Produktmanager? Und was ich gelernt habe, wenn ich mich für ein Thema interessiere, wenn ich mich für einen interessiere, den ich gerne als Gast hätte bei mir im Podcast, einfach mal anfragen. Das hat bis jetzt immer geklappt und manche große Meilensteine, die ich mir gesetzt habe, die ich gern mal im Podcast gehabt habe, die haben teilweise nicht reagiert oder kurzfristig abgesagt und die sind auch inzwischen nicht mehr in der Regierung zum Beispiel. Eingefleischte Zuhörer werden wissen, auf wen ich hier konkret anspiele. Was sind jetzt die größten Herausforderungen? Weil ich habe ja ganz viel mit Leuten aus der öffentlichen Verwaltung zu tun. Das ist nicht so sehr die Technik. Mikrofone, das Thema ist inzwischen halbwegs gelöst. Fast alle haben Headsets durch diese ganzen Videokonferenzen, die sie haben. Die haben Headsets zu Hause, die haben Headsets im Büro. Und die werden auch immer besser und die Mikrofone, die bringen auch eine halbwegs gute Qualität inzwischen her. Trotzdem passiert es immer mal wieder, dass das Mikrofon nicht funktioniert. Da ist dann immer einiges an Nacharbeit nötig, aber Auphonic hilft hier schon einen großen Schritt weiter. Auch gibt es inzwischen verschiedene Remote-Aufnahmetools zur Auswahl. Da komme ich dann gleich später nochmal drauf, weil hier haben sich ein paar Probleme herausgestellt. Eine große Herausforderung ist das Thema Netzwerke und Rechner der Verwaltungen und Unternehmen, weil schon mal bei den Rechnern dürfen viele nichts installieren. Das ist schon mal ein Thema, gerade wenn man StudioLink nicht diese neue StudioLink direkt verwenden möchte, sondern StudioLink Client, den kann man meistens nicht installieren. Und auch die Netzwerke, die blocken oftmals den Traffic, sodass sowas überhaupt nicht rauskommt. Ich bin da inzwischen, benutze ich quasi StudioLink als eigentlich meine Standard-Remote-Software, aber ich muss gestehen, dass ich auch noch Zencastr benutze und Zencastr ist ein ganz gutes Tool, was sich sehr intuitiv auch für die Gäste bedienen lässt, weil das im Prinzip genauso ausschaut wie die einschlägigen Videokonferenzprogramme, die man so findet und es funktioniert im Browser und interessanterweise funktioniert das auch alles in den Netzwerken der Verwaltung und von Unternehmen. Was sie auch noch aus Herausforderungen herausgestellt hat, ist das Thema Technikverstand. Und zwar nicht so, wie man das vielleicht annehmen möchte. Ich habe festgestellt, dass diejenigen, die sich mit Technik am besten auskennen, die meisten Probleme haben, an dem Podcast sinnvoll teilzunehmen. Das mag vielleicht daran liegen, dass die ihre Rechner besser im Griff haben und hier entsprechende Schutzmaßnahmen auch ergreifen können. Und auf jeden Fall sind die Leute, die ganz unbedarft an das Thema rangehen, meistens sofort erreichbar und sofort im Podcast zu hören. Und die, die sich ein bisschen mehr auskennen, die haben halt oftmals Probleme und müssen noch ein bisschen was nachkonfigurieren. Aber bisher hat es immer geklappt. Ich hatte jetzt bis erst einmal eine Aufnahme, die ich zweimal machen musste, weil da war nur die Spur des Gesprächspartners drauf und meine nicht. Und einmal hatte ich eine Nachaufnahme samstags morgens früh um 8, quasi zum Frühstück, haben wir uns dann getroffen und haben nochmal die Folge aufgenommen. Jetzt möchte ich ein bisschen was über den Podcast erzählen. Wie ihr hier seht auf dem Bildschirm, habe ich mal hier eine kleine Auswahl oder eine kleine bunte Auswahl von Covern gemacht. Man sieht so ein bisschen, wie sich die Cover in der Zeit auch verändert haben, von ganz schlicht über mal eine experimentelle orangene Ecke bis hin zu einem Cover, mit dem ich jetzt aktuell unterwegs bin, was standardmäßig den Podcast-Namen zeigt, ein großflächiges Foto oder großflächiges Bild drauf ist und zusätzlich die Fotos oder kleine Icons von den Teilnehmern. Man sieht auch daran, dass sich der Podcast seit Beginn ständig weiterentwickelt. Also ich habe jetzt mal hier agil noch mit hingeschrieben. Ich würde es jetzt so nicht bezeichnen, weil das agil ist, setzt ja auch so ein bisschen Planung voraus und bei mir ist das eher intuitiv. Früher hatte ich auch ein starres Sendungskonzept. Da gab es News und Kurioses und Thema und Hausmeisterei, wie man das so kennt. Und da war jeweils ein Jingle dabei und starres Konzept, tagelange Vorbereitung da drauf und dann wurde einmal im Monat gesendet. Ja, dann hatte ich verschiedene Kategorien auch, ein Special oder vor Ort oder irgendwas Reguläres und da habe ich von verschiedenen Events berichtet und das habe ich aufgegeben. Aktuell gibt es nur noch ein Thema und Gäste dazu und wir unterhalten uns einfach über das Thema. Wir diskutieren viel. Es wird viel gelacht. Es ist immer eine lockere, entspannte Runde. Und es wird nichts geskriptet. Es werden ein paar Sendungsnotizen gemacht, die wir gemeinsam erstellen. Also ich habe da ein Pad, wo wir alle gemeinsam reinschreiben können. Da werden auch die Informationen zu den Teilnehmern gesammelt, sodass wir alle den gleichen Blick haben. Jeder kann da noch ein paar Links mit reinschmeißen. Und daraus generiere ich dann auch händisch, nicht automatisiert, weil ich möchte ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben, die Shownotes. Und da es mein Podcast ist und ich die Regeln mache, habe ich hier auch wahnsinnig viel Platz zum Experimentieren. Ich habe zum Beispiel einmal News von so einer KI-Stimme vorlesen lassen. War so semi-gut. Einmal habe ich ein Reaction-On gemacht. Und zwar war das kurz vor der Bundestagswahl, hat eine uns wohlbekannte Digitalpolitikerin ein Interview gegeben in einer Berliner Zeitung, also und hat dort meines Erachtens viel Quatsch erzählt, also im Gegenteil von dem, was sie bisher in ihrer Regierungsverantwortung erzählt hat. Und darauf habe ich reagiert. War ziemlich aufwendig, weil ich die Texte auch habe einlesen lassen von so einer KI. Und ja, ich habe einmal live von der Katastrophenübung berichtet. Das war ziemlich cool. Erzähle ich vielleicht mal später hinterher in vertrauter Runde, wie ich das tatsächlich gemacht habe. Und Berichterstattung von verschiedenen Veranstaltungen, da nehme ich auch meistens ein Mikrofon mit und interview Teilnehmer und berichte so ein bisschen über diese Veranstaltung. Also es wird nicht immer alles gesendet, was ich da aufnehme. Es wird auch nicht immer alles gut, was ich da aufnehme. Ich schneide dann einfach das Beste raus oder bastel das Beste zusammen. Und dann habe ich einen schönen Bericht über die entsprechende Veranstaltung. Inzwischen habe ich über 100 Episoden. Die Community wächst, wie ich schon mal gesagt habe. Auch die Hörerzahl wächst. Früher sind wir sehr unregelmäßig erschienen. Wir hatten mal so als Ziel einmal pro Monat. Und nie an einem festen Tag. Weil wir waren immer zu zweit und dann mussten wir uns zu zweit erstmal einig werden und dann waren wir zu dritt, dann mussten wir uns zu dritt einig werden. Jetzt mache ich es alleine. Wer Zeit hat, ist dabei. Wer keine Zeit hat, ist nicht dabei. Das heißt, ich plane meine Termine mit meinen Gästen und meine Podcast-Co-Hosts, die sind dabei oder nicht, je nachdem, wie deren Zeit passt. Inzwischen, habe ich vorhin gerade gesagt, gibt so viele Themen, dass ich fast wöchentlich senden kann und auch eine Zeit lang wöchentlich gesendet habe. Das Interesse wächst stetig und die Corona-Pandemie hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das Thema Podcasting immer mehr in den Fokus gerückt ist. Das Online-Zugangsgesetz ist ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Nische. Wahrscheinlich kennt das kaum jemand da draußen. Aber das ist auch ein meiner Anliegen mit dem E-Government-Podcast, das Thema Online-Zugangsgesetz und Verwaltungsdigitalisierung nach draußen in die Breite zu bringen. Es herrscht ein ziemlich großer Digitalisierungsdruck in allen Lebensbereichen und ganz speziell in der öffentlichen Verwaltung. Und das steigert natürlich auch das Interesse an dem Podcast. Ich habe schon einiges Feedback bekommen von Leuten, die neu einsteigen in das Thema E-Government oder öffentliche Verwaltung, die mir dann schreiben und sagen, Mensch, cool, dein Podcast. Damit habe ich mich vorbereitet, damit habe ich mich auf die Stelle vorbereitet. Jetzt habe ich einen sehr guten Überblick über alle Themen, die momentan stattfinden. Und alles hat noch zu einem Spin-off geführt. Zu dem komme ich jetzt. Nee, komme ich jetzt noch nicht dazu. Spin-off komme ich später, weil es inzwischen auch relativ erfolgreich ist. Das Thema Monetarisierung habe ich mir ein paar Mal überlegt, aber ich habe festgelegt, es gibt keine Werbung, es gibt keine Sponsoren, es gibt nur Spenden. Ich will auf jeden Fall unabhängig bleiben, weil nur so kann ich auch tatsächlich den Finger in die Wunde legen. Manchmal lege ich die Finger in die Wunde und habe vorher nochmal ordentlich in den Salzfass reingedippt, weil es Themen gibt, die einfach von der Politik hier ziemlich vergessen werden. Und wie es die meisten Podcaster in der Größenordnung wie mein Podcast kennen, die Kosten sind natürlich überhaupt nicht gedeckt. Aber ich bin nah dran, weil ich inzwischen wirklich, wirklich viele Spenden bekomme. Und es, wie man sagt, so schön, Kleinvieh macht auch mit. Ich glaube, dass ich in diesem Jahr das erste Mal meine Kosten gedeckt bekomme. Seit Anfang an wird der Podcast auch unter der Lizenz CC BY-SA veröffentlicht. Das ist mir auch sehr wichtig, weil ich bin auch ein großer Verfechter vom Thema Open Source und hier auch ein Thema offene Lizenzen. Der Podcast kann jederzeit von jedem verwendet werden unter Angabe der Herkunft, der Quelle. Und das ist mir wichtig, da verzichte ich lieber nochmal auf das Thema Monetarisierung. Podcast-Verzeichnisse bin ich natürlich in den üblichen, alles was man so erreichen kann. Ich hoste meinen Podcast selbst, das ist mir auch wichtig, dass ich da voll die Finger drauf habe. Natürlich, Podlove-Plugin ist ganz stark mit am Start und auch ein CDN, da benutze ich Podseed. Wahrscheinlich kenntet ihr das auch alle, jetzt sehe ich gerade, hier ist ein schöner ein Rechtschreibfehler drin, aber Podseed kennt ihr wahrscheinlich alle. Jetzt kommen wir mal zu dem Spin-Off. Und zwar ist das Spin-Off das eGov Afterwork. eGov Afterwork hat sich etabliert inzwischen. Es ist immer am zweiten Donnerstag des Monats, seit inzwischen fast 2 Jahren. Und zwar veranstalte ich das auf wonder.me. Es gibt eine stabile Gruppe an Teilnehmern, aber es erfreut sich wachsende Beliebtheit. Jetzt mal hier kann ich mal eine Zahl sagen. Wir waren jetzt im Januar E-Government After Work 25 Personen, die sich dann in zwei von diesen Kreisen, bei Wonder kann man so Kreise, das ist für mich die, die beste digitale Repräsentation von so einer, ja, von so einer Kneipe um die Ecke, wo man einfach verschiedene Tische aufmachen kann. Die sind auch größenmäßig begrenzt. Hat man zwei Gruppen. Ich bin immer von Gruppe zu Gruppe hin und her gesprungen und die Gruppen sind dann, haben sie dann auch untereinander durchgetauscht. Also das ist sehr interessant, das sind coole Gespräche. Man kriegt sehr viel Hintergrundinformationen. Wichtig ist hier auch, in diesem Afterwork gelten die Chatham House Rules. Das heißt, man darf die Informationen verwenden, aber man darf nicht sagen, von wem man die Informationen hat und schon gar nicht aus welchen Bereichen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ist eine sehr gute Möglichkeit, sich in dieser E-Government-Bubble, die es so gibt in Deutschland, zu vernetzen. Da sind nach meinen Informationen tatsächlich auch schon Folgegeschäfte entstanden, beziehungsweise Folgekontakte entstanden, die dann weitergewachsen sind und das Thema Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland damit weiter voranbringen. Seit dem RC3 gibt es auch einen Matrix-Channel. Der ist auch auf der Webseite zu sehen. Ich möchte ihn jetzt hier nicht so plakativ in die Präsentation mit reinbauen. Wer ihn finden möchte, findet ihn bei mir auf der Webseite e-government-podcast.com, und der dient zur regelmäßigen Kommunikation, auch außerhalb der e-Government Afterworks, und das läuft ganz gut an. Da sind auch schon jede Menge Mitglieder drin, wo immer mal jemand Informationen teilt und die man gut weiterverwenden kann. Oftmals sind da Informationen dabei, die sind einfach mal ja, 5-6 Stunden schneller, als man das sonst so aus der Presse erfahren würde. Jetzt hatte ich am Anfang das Thema Podcast-Label angesprochen. Ja, es gibt ein Podcast-Label von mir, das heißt Podcast Funkhaus. Da habe ich alle meine Podcasts drunter zusammengefasst. Einmal den E-Government-Podcast als den größten, dann den Bogensport-Podcast, obwohl der ist schon zumindest auf Spotify fast genauso groß wie der E-Government-Podcast, obwohl ich da seit 2 Jahren in der Zwangspause bin, habe ich da auf Spotify gigantisch viele Abrufe. Das ist echt irre. Dann habe ich Küchenagenten, ist auch eins meiner Hobbys, Kochen. Da mache ich mit meiner Tochter gemeinsam einen Podcast zum Kochen für und mit Kinder. Also das sind ganz speziell Gerichte, die meine Tochter kochen kann. Und über die erzählen wir gerade. Und dann gibt es noch beim Podcast Funkhaus so Mitschnitte von Vorträgen, die ich gehalten habe, dass man einfach Dinge, die veröffentlichenswert sind, da auch noch nachhören kann. Das war es auch schon soweit im Schnelldurchgang zum Thema E-Government Podcast. Ihr erreicht mich auf Twitter unter @tofrenz oder @egavpod auf jeden Fall. Ihr findet alle meine Kontaktdaten unter torsten-frenzel.de und ansonsten im Podcast Funkhaus oder E-Government Podcast. Dann vielen Dank schon mal, und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in die Fragerunde über.
Ja, wenn ihr eine Frage habt, hebt am besten eure Hand oder schreibt es in den Chat, je nachdem, was euch da lieber ist. Die erste Frage hätte ich. Du hattest ja vorhin erwähnt, dass du StudioLink benutzt. Hast du auch mal die Webversion mit den Kollegen in den Verwaltungsnetzen ausprobiert?
Ja, habe ich ausprobiert. Haben wir die gleichen Probleme im Netzwerk. Ansonsten, die müssen natürlich da nichts installieren, aber im Netzwerk gibt es da die gleichen Probleme. Aber wie gesagt, lässt sich mit Zencastr lösen. Zencastr hat noch ein paar coole Zusatzfeatures, wo man zum Beispiel sein Soundboard mit einbauen kann. Aber ansonsten würde ich halt lieber StudioLink verwenden.
Ich hatte das auch schon jetzt nicht im Rahmen von Podcasts, aber mit so Videokonferenzen mit Behörden. Mhm. Wir haben so ein Big Blue Button Installation in der Firma, und da gibt es eine ganze Reihe Behörden, die damit einfach nicht klarkommen. Dann müssen wir auf Zoom dann wechseln, weil das geht halt irgendwie auf diesen Geräten. Aber sobald es irgendwie so HTML5 Streaming-Zeug ist, wird es schwierig.
Mhm. In Behörden funktioniert hervorragend WebEx, Teams, Zoom. GoToMeeting hat schon Schwierigkeiten. Manche Jitsi-Instanzen funktionieren sehr gut. Also da kann ich die Jitsi-Instanz vom Freifunk München empfehlen. Die funktioniert ganz gut in öffentlichen Verwaltungen. Weiß nicht, was die mit den Ports machen, aber das geht auf jeden Fall. Aber Big Blue Button hat oft Probleme.
Das muss der Feenstaub sein.
Ja, wahrscheinlich. Ja, gibt es noch mehr Fragen? Ich dachte, ihr wollt mich jetzt löchern. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir in den gemütlichen Teil über und stoppen die Aufzeichnung.